NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Grüner wird's nicht. Ja, von wegen. Die EU verschärft ihre Klimaziele. Dazu gleich mehr. Wir informieren Sie über Reaktionen auf das Abkommen zwischen Israel und zwei Golfstaaten, über den Jahresbericht Deutscher Einheit, der heute vorgelegt wurde. Es geht nochmal um die Zulassung von Zuschauern zu Sportstätten, denn Fußballclubs sind ganz zufrieden mit den neuen Corona-Regeln, im Gegensatz zu den meisten anderen Sportvereinen. Und wir haben was für Serien-Junkies. Die Lindenstraße nämlich kommt ins Bonner Haus der Geschichte. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die nordrhein-westfälische Polizei. Landesinnenminister Herbert Reul zeigt sich heute schockiert über rechtsextremistische und Nazi-Inhalte, die Polizisten im Ruhrgebiet untereinander ausgetauscht haben. Der Minister spricht von einer Schande für die Polizei. Christoph Ulrich.
Ein erschütterter Innenminister.
Die Schande für die NRW-Polizei.
Eine fassungslose Landespolizeichefin.
Das darf es nicht geben.
Und ein Polizeipräsident aus Essen, der hilflos wirkt.
Hier muss ein Riegel vorgesetzt werden. Das erschüttert mich.
Nordrhein-Westfalen hat einen veritablen Polizeiskandal. 29 Beamte, die meisten vom Polizeipräsidium in Essen, alle suspendiert. Warum? Sie sollen in Chatgruppen über Jahre Nachrichten ausgetauscht haben, die laut des NRW-Innenministers Herbert Reul rechtsextremistisch und neonazistisch waren. Garniert, so der CDU-Politiker, von diversen Bildern.
Von Hitler, von Hakenkreuzen, von Reichskriegsflaggen, aber noch viel abscheulichere Bilder, wie etwa der fiktiven Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer, eines Konzentrationslagers oder einer verächtlich machenden Darstellung der Erschießung von Menschen mit schwarzer Hausfarbe.
Seit mindestens 2013 soll das so auf den Privathandys der Beamten gelaufen sein, bis man wegen einer anderen Ermittlung an die Daten kam. Als ein 32-jähriger Polizist im Verdacht stand, geheime Informationen an einen Journalisten weitergegeben zu haben, stieß man auf dem Mobilfunkgerät des Polizisten auf die Chats, die zu der Suspendierung führten. Zwar soll es sich, so die bisherigen Erkenntnisse, nur um die angesprochenen Bilder und Nachrichten handeln, das aber reicht für den Innenminister schon.
Was wir wissen, sind Bilder und Texte, aber immer so weitergegeben, wie man das in diesen Chats macht. Aber das ist der Anfang. Ich kann nicht sagen, ob es dann noch was anderes gibt.
Während die obersten Polizeiverantwortlichen des Landes diese für sie sichtlich peinliche Angelegenheit vorstellen, läuft nicht weit entfernt ein normaler Plenartag im Landtag. Bei der Opposition schlägt das Thema ein. Verena Schäffer von den Grünen ist erschrocken.
Nicht nur, dass Polizisten da rassistische und rechtsextreme Inhalte gepostet haben, sondern auch, dass offenbar Kolleginnen und Kollegen nicht eingeschritten sind, diese Vorfälle nicht gemeldet haben. Und ich finde, da muss ganz klar sein, dass Rechtsextremismus in der Polizei nichts zu suchen hat.
Sven Wolf von der SPD fordert nicht nur strafrechtliche Aufklärung.
Wir fordern, dass es einen zentralen Extremismusbeauftragten gibt innerhalb der Polizei, dass es ein Lagebild zum Thema Rechtsextremismus in der Polizei gibt. Und wir müssen jetzt die Frage stellen, ob man auch in einer Studie das Ganze wissenschaftlich untersuchen kann.
Vor ein paar Wochen hätte Herbert Reul diese Forderung noch vom Tisch gewischt und strukturelle Probleme bei der Polizei dementiert. Heute klingt das Innenministerium dagegen etwas anders und kündigt Studien wie externe Untersuchungen an. Für den AfD-Fraktionschef im Landtag, Markus Wagner, die richtige Reaktion.
Dieser Fall, wenn er sich so bewahrheitet, zeigt ja das, was gemacht wird. Und dementsprechend sehe ich im Augenblick keinen Anlass dazu zu sagen, es wäre zu wenig gemacht worden.
Ausgestanden dürfte das Thema jedoch nicht sein. Die Ermittlungen stehen erst am Anfang. Zwar gibt es, laut Herbert Reul, noch keine ersichtlichen Verbindungen zu anderen rechten Netzwerken in der Polizei. Ausschließen will er sie aber nicht. Und die Polizeichefin im Land, Daniela Lesmeister, sagt deutlich, dass heute großer Schaden für das Vertrauen in die Polizei entstanden ist. Und der muss jetzt in der Breite behoben werden.
Falsch verstandener Chorgeist, Mitläufertum, das darf es nicht geben und wird von uns ebenso konsequent verfolgt wie die Täter.
Eine rechtsextreme Chatgruppe bei der nordrhein-westfälischen Polizei ist aufgeflogen. Landesinnenminister Reul ist entsetzt über die Postings, die da hin und her gegangen sind in der Behörde. Postings mit Nazi-Inhalten. Selbst Reul sagt heute, das sind keine Einzelfälle mehr. Nur worauf lassen solche Funde denn dann schließen? Und was ist jetzt zu tun? Dazu die Meinung von Stefan Lauscher.
Es reicht, Es reicht jetzt wirklich. Polizeibeamte, die mit Reichsbürgern sympathisieren, die wie in Hessen Daten aus Polizeicomputern ziehen, die dann bei Drohbriefschreibern der NSU 2.0 landen. Verwaltungsmitarbeiter der Polizei, die wie in Hamm Mitglieder einer rechten Terrorzelle sein sollen. Jetzt also auch noch rechtsextremistische Chatgruppen bei der Polizei in Mülheim. Und der Bundesinnenminister lehnt eine Untersuchung zum Rechtsextremismus in der Polizei ab, weil er offenbar immer noch glaubt, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Auch Herbert Reul, der Landesinnenminister, hat sich in dieser Frage bisher weiß Gott nicht mit Ruhm bekleckert, hat den vielfachen Ruf nach einer unabhängigen Studie zu diesem Thema einfach an sich abprallen lassen. Herrschaften, es reicht, hier geht es nicht um politische Spielchen, hier geht es um Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Staatsmacht. Was da heute bekannt geworden ist, macht einen tatsächlich fassungslos, wütend, zornig. Polizeibeamte, die ihren Eid auf die Verfassung abgelegt haben, schicken sich Hitlerbilder, Bilder der Reichsflagge, haben offenbar ihren Spaß an fiktiven Erschießungen Dunkelhäutiger oder der Darstellung von Flüchtlingen in der Gaskammer. Und das alles über Jahre. Andere schauen zu und weg, melden sich nicht, halten das wahrscheinlich für Kameradschaft. Niemand soll etwas mitbekommen haben, so etwas gibt es nicht. Herbert Reul, und da hat er recht, hat heute gesagt, das ist eine Schande für die NRW-Polizei. Und jetzt? Aufklären, bitte, alles zu 100% und dann auch hart durchgreifen. Schluss mit der Selbstbeschwichtigung, das seien doch alles nur Einzelfälle, es sind keine Einzelfälle. Reul hat heute eine Sonderuntersuchung und einen Sonderbeauftragten zur Aufdeckung von Rechtsextremismus bei der Polizei versprochen. Das ist gut, auch wenn es reichlich spät kommt. Es steht viel auf dem Spiel, vor allem die Frage, ob die Menschen in Deutschland ihrer Polizei noch vertrauen können. Vergeigt es nicht.
Die Meinung von Stefan Lauscher im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ja, aber, das ist die Überschrift der Bundesregierung in Sachen Flüchtlinge. Ja, Deutschland nimmt gut 1500 Menschen auf, die noch in Griechenland sind. Ja, Deutschland will damit ein Zeichen setzen für andere europäische Länder. Aber die 1500 kommen nicht aus dem Flüchtlingslager in Moria und die Zahl wird auch nicht erhöht, jedenfalls nicht wesentlich. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat diese Linie heute im Innenausschuss des Bundestags vorgetragen, als Linie der GroKo. Georg Schwarte.
Regierungsbefragung. Der Innenminister steht vor dem Parlament und weil es um Moria, um Moral, um Humanität und Recht zugleich geht, sagt dieser Horst Seehofer erst einmal, wer da vor wem steht.
Vor Ihnen steht ein Bundesinnenminister, der mehr als jeder andere die Begrenzung und Steuerung der Migranten entschieden hat. Und ich bin bis zur Stunde der einzige Innenminister Europas, der für die humane Antwort einen Lösungsvorschlag vorgelegt hat. Und ich glaube, darauf sollte Deutschland stolz sein.
Aber die AfD war nicht stolz, wollte es nicht sein, sagt Stefan Brandner. Er erinnert an 2015. Vieles heute doch ganz ähnlich. Seehofer habe damals doch von der Herrschaft des Unrechts gesprochen.
Diejenigen, die nach ihrer Auffassung an der Herrschaft des Unrechts beteiligt waren, wie wurden diejenigen zur Rechenschaft gezogen?
Seehofer winkt ab. Er verstehe, was Brandner da hochkochen lassen möchte. Geschichte, dass alles heute passiere, das Gegenteil. Keine ungeordnete Öffnung von Grenzen, ein geordnetes Verfahren. Erstens. Zweiter Unterschied, so der Lakoniker Seehofer.
2015 saß ich in München, jetzt sitze ich in Berlin. Ist die Antwort.
So einfach. Und an den AfDler Brandner dann noch diesen persönlichen Hinweis.
Und eines habe ich mir fest vorgenommen, Herr Brandner, bei allem Verständnis für Parlamentarier. Nach Ihrer Auffassung werde ich mich nie richten. Nie in meinem politischen Leben.
Da gab's Beifall und noch mehr Nachfragen, sodass die rote Ampel des Bundestagspräsidenten Schäuble ins Spiel kam.
Herr Minister, wir haben eine solche Fülle von Nachfragen, dass ich Sie bitte, die rote Ampel strikt zu beachten.
Wo ist die?
Ja, jetzt nicht, aber jedes Mal, wenn Sie zu lang reden, leuchtet sie.
Rote Ampeln, rote Linien, rote Tücher, EU-Kommission, auch so ein rotes Tuch. Am 27. September wolle die EU ihren Vorschlag für eine europäische Migrationspolitik vorlegen. Ätzt Seehofer.
Ich bin sehr gespannt, aber was die Europäische Union bisher da abgeliefert hat, ist für die europäische Idee armselig. Absolut armselig.
Stichwort armselig. Dass Österreich, in dem Grüne mitregierten, jetzt jede Solidarität ablehne, keine Flüchtlinge aufnehmen wolle, Deutschland sogar kritisiere, Seehofer sagt, es mache ihn sprachlos.
Ich habe von Regierungen, wo Grüne beteiligt sind, 0,0 Unterstützung. 0,0. Leider. Ich bedauere das sehr.
Aber auch das dauernde Gerede von Moral hierzulande bedauert Seehofer. Kontraproduktiv sei das. Kein Wunder, dass die Koalition der Gutwilligen gerade nur aus Deutschland bestehe.
Ist doch klar, wer hier in Deutschland ständig sagt, wir sind die Einzigen, die ja Moral haben, wir holen die Moralkeule raus, alle anderen können das nicht, dann wird es nicht leichter.
Jetzt in den Nahen Osten. Nun herrscht also offiziell Frieden zwischen Israel einerseits und Bahrain sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten andererseits. Das dazugehörige Abkommen wurde gestern unterzeichnet in Washington. Die Vertragsparteien sind sehr zufrieden, die USA auch, denn auf ihren Druck hin ist der Vertrag zustande gekommen. Palästinensische Stimmen dagegen sind geprägt von Wut und Enttäuschung, berichtet Benjamin Hammer.
Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate stand gerade vor dem Weißen Haus in Washington. Er sprach von einer ausgestreckten Hand des Friedens, von einem Signal der Hoffnung für die ganze Welt. Zeitgleich ertönte in Israel Raketenalarm. Diese Aufnahme wurde in Ashdod gemacht, einer Hafenstadt, die etwa 30 Kilometer nördlich vom Gazastreifen liegt. Normalerweise feuern militante Palästinenser nur bei schweren Eskalationen mit Israel so weit. Israel wiederum betrachtet den Einsatz von schwereren Raketen mit höherer Reichweite als besonders schwerwiegend. Zwei Israelis wurden verletzt. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Angriffen auf Stellungen der Hamas, die Gaza kontrolliert. Am frühen Morgen wiederum schossen militante Palästinenser weitere Mörsergranaten und Raketen. Noch hat sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannt. Israel macht aber die Hamas für alle Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Dies ist ein Tag des Zorns für das palästinensische Volk und für die islamische und arabische Welt, sagte ein Sprecher der Hamas. Es ist ein Tag der Demütigung für die Anführer von Bahrain und den Emiraten, die nun ihre Beziehungen mit den zionistischen Besatzern normalisieren. Sie haben betrogen und die Unterstützung für Palästina aufgegeben. Die Vertreter der Golfstaaten betonen, dass sie die Palästinenser nicht aus den Augen verlieren werden. Die kaufen das Bahrain und den Emiraten aber nicht ab. Beide Länder waren bislang Teil der arabischen Friedensinitiative. Die sicherte Israel nur dann eine Normalisierung zu, falls die Besatzung des Westjordanlandes beendet wird und es einen eigenen palästinensischen Staat gibt mit Ostjerusalem als Hauptstadt. Die Reaktion der palästinensischen Autonomiebehörde fiel weniger martialisch aus als die der Hamas. Frieden in der Region, erklärte Präsident Mahmoud Abbas, könne es nur geben, wenn die israelische Besatzung des Westjordanlandes beendet werde. Abbas weigert sich aktuell, mit Israel und den USA auf Basis des Nahostplans von US-Präsident Trump zu verhandeln. Das letzte offizielle Gespräch zwischen Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu liegt Jahre zurück. Der meldete sich kurz vor seiner Rückreise nach Israel. Mich wundert es nicht, dass die palästinensischen Terroristen ausgerechnet zum Zeitpunkt dieser historischen Zeremonie auf Israel geschossen haben. Sie wollen die Uhr des Friedens zurückdrehen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Wir werden all jene schlagen, die uns verletzen wollen. Und wir werden die Hand zum Frieden für alle ausstrecken, die den Frieden mit uns suchen.
Bericht von Benjamin Hammer für das Echo des Tages. Eine Grundsatzrede zur Lage der Nation, die kennen wir aus dem Bundestag. Sowas gibt es aber auch in Brüssel. Eine Erklärung zur Lage der Union, der EU also. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat diese Erklärung heute abgegeben vor den Abgeordneten des Europaparlaments. Und dabei wurde deutlich, die amtierende Kommission gibt sich ehrgeizig und verschärft ihre politischen Ziele, vor allem beim Klimaschutz. Matthias Reiche mit Einzelheiten.
Konzentriert, staatstragend und voller Optimismus. Am Auftritt der EU-Chefin konnte kaum jemand etwas aussetzen. Europas Zukunft werde eine gute sein, grün und digital. Man habe alles, was man dafür brauche. Eine Vision, einen Plan und Geld für Investitionen. Es sei Zeit, an die Arbeit zu gehen.
We have the vision, we have a plan, we have the investment. It is now time to get to work.
Ganz oben auf der Agenda steht die Klimapolitik. Mit dem Green Deal, den Ursula von der Leyen Ende vergangenen Jahres vorstellte, verbinden sich klare Ziele.
At the heart of it
Und das Herzstück dabei ist, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent bis 2050 zu machen. Aber das wird nicht funktionieren, wenn wir weitermachen wie bisher. Wir müssen es schneller und besser machen. Wir haben vieles miteinander abgewogen und die Europäische Kommission schlägt vor, die CO2-Emissionen bis 2030 nicht um 40, sondern um 55% gegenüber 1990 zu reduzieren. Ich erkenne dabei auch an, dass diese Erhöhung für einige zu viel und für andere zu wenig ist.
So herrscht nicht nur in der Autoindustrie Alarmstimmung, während beispielsweise Sozialdemokraten und Grüne im EU-Parlament die vorgeschlagenen neuen Klimaziele enttäuschend nannten. Massive Kritik kam von dieser Seite auch an der EU-Migrationspolitik. Ska Keller ist die Vorsitzende der Grünen-Fraktion.
That we let children sleep on the streets.
Dass wir Kinder auf der Straße schlafen lassen, dass wir Polizisten gegen Menschen schicken, die vor Gewalt und Krieg flohen, dass wir Menschen auf See sterben lassen, das ist eine Schande für die Union.
Kommende Woche will die Kommission einen neuen Vorschlag für die seit Jahren umstrittene EU-Asylreform vorlegen. Die letzte Chance, wie es Iratxe García Pérez formulierte, der sozialdemokratischen Fraktionschefin, war auch zu wenig, was die EU-Kommissionschefin zum Thema Rechtsstaat zu sagen hatte.
Es steht noch eine grundlegende Entscheidung aus. Denn es ist alarmierend, wie sich der Rechtsstaat in einigen Mitgliedsländern verschlechtert hat. Da genügt es nicht mehr nur zu reden, da braucht es Konsequenzen. Es gibt beispielsweise keine Demokratie ohne die Unabhängigkeit der Justiz. Und es ist nicht hinnehmbar, dass es in der Union sogenannte LGBT-freie Zonen gibt. Und wir verlangen, dass der EU-Rat sich schnell auf einen wirklichen Rechtsstaatsmechanismus verständigt.
Viele Abgeordnete sind der Meinung, dass EU-Mittel nur fließen sollten, wenn der Rechtsstaat in den Empfängerländern funktioniert, und machen unter anderem dies zur Bedingung für ihre Zustimmung zum EU-Haushalt bis 2027. Davon hängt dann allerdings auch ab, wie schnell die Gelder aus dem Corona-Hilfstopf für die unter der Pandemie besonders leidenden Staaten verteilt werden.
Nochmal zu den Klimazielen. Klimaziele verschärfen ist leicht in Zeiten von Corona, denn in der momentanen Wirtschaftsflaute werden einfach nicht so viele Treibhausgase produziert. Das merken wir jeden Tag. Trotzdem gelten die Klimaankündigungen von Ursula von der Leyen über die Pandemie hinaus. Welche Reaktionen es dazu heute in Berlin gab, beschreibt Jim Bob Nikschers.
Bundesumweltministerin Schulze hat die Pläne für schärfere Klimaziele von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßt. Bis 2030 soll die Union den Ausstoß von Treibhausgasen nun um 55% statt wie bisher geplant um 40% reduzieren. Alle in Europa wüssten, dass die bisherigen Ziele nicht ausreichten, so Schulze. Das Bewusstsein der Menschen für den Klimaschutz sei zudem enorm gewachsen. Europa könne sich nun zutrauen, den nächsten großen Schritt zu gehen, so die SPD-Politikerin. Auch die FDP hält eine Reduzierung um 55% bis 2030 für machbar. Mehr Klimaschutz erreiche man aber nicht mit kleinteiligen Verboten, so der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion Graf Lambsdorff. Er sprach sich für eine höhere CO2-Bepreisung aus. Aus der Unionsfraktion kommen eher skeptische Töne. Der stellvertretende Vorsitzende Nüßlein warnte vor einem Überbietungswettbewerb beim Klimaschutz. Deutschland trage schon jetzt deutlich mehr zum gemeinsamen EU-Klimaziel bei als andere Mitgliedstaaten. Die Lasten müssten gerechter verteilt werden. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert von der Leyens Pläne als Mogelpackung, weil erstmals auch Maßnahmen wie Aufforstung und Landnutzungsmaßnahmen in die Berechnungen mit einfließen sollen. Das schwäche das erklärte Klimaziel um 2,5%.
Deutschland feiert seine Einheit im Moment. 30 Tage lang gibt es an 30 Orten in und um Potsdam 30 Events bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Doch ist die Wiedervereinigung wirklich gelungen oder gibt es auch jetzt noch Barrieren, Missverständnisse zwischen Ost- und Westdeutschland? Und wie sieht es aus mit den wirtschaftlichen Unterschieden? Damit befasst sich der Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, der heute dem Bundeskabinett vorgelegen hat. Cecilia Reible.
Es geht voran mit der deutschen Einheit, wenn auch teilweise nur in kleinen Schritten. Bei der Wirtschaftskraft und den Einkommen verbessern sich die neuen Länder jedes Jahr nur um ein paar Prozentpunkte. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, sieht es dennoch positiv.
Wir haben in vielen Teilen keine messbaren Unterschiede mehr zwischen alten und neuen Ländern. Und zunehmend dominieren die Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen, zwischen strukturschwächeren und strukturstärkeren Regionen.
Deutschland sei sich seit 1990 in vielen Dingen ähnlicher geworden, sagt Wanderwitz. Es gebe mehr Gemeinsames als Trennendes. Auch hätten sich nicht nur die neuen Länder der Bundesrepublik angepasst. Auch der Osten habe Gesamtdeutschland seinen Stempel aufgedrückt.
Wenn ich beispielsweise mal das Thema Bildungssystem ansprechen will, das Thema Familienmodelle, aber auch das Thema zum Beispiel Erwerbstätigkeit und Erwerbsbiografien von Frauen, da sind auch durchaus Themen, wo man sieht, dass sich dieses wiedervereinte Deutschland entwickelt hat und dass dort auch aus den neuen Ländern wichtige Impulse gekommen sind.
Zu ähnlichen Erkenntnissen kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dessen Chef Marcel Fratscher sagte, West- und Ostdeutschland hätten sich aufeinander zubewegt. Auch die alten Länder hätten vom Osten gelernt und sich angepasst. So würden heute zum Beispiel viel mehr Frauen im Westen erwerbstätig sein als noch 1990.
Und das unterstreicht, denke ich, ganz schön, dass alle von dieser Wiedervereinigung wirtschaftlich, aber auch sozial vieles mitgenommen haben, also sehr viele positive Aspekte da sind.
Einer der größten Unterschiede zwischen Ost und West zeigt sich nach wie vor beim Geld. Wirtschaftskraft und verfügbares Einkommen sind im Osten immer noch geringer als in den alten Ländern. Insbesondere ältere Menschen in den neuen Ländern haben im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung als ihre Altersgenossen im Westen. Sie kommen nur auf etwa 80% des verfügbaren Einkommens im Westen. DIW-Forscher Johannes Geier.
Der Hauptgrund für diese Differenz sind Einkommensbestandteile, die in der Regel einen relativ langen Vorlauf benötigen, also Vermögenseinkommen beispielsweise oder auch der Immobilienbesitz und private und betriebliche Altersvorsorge.
Diese Einkommensbestandteile seien in Ostdeutschland noch weniger verbreitet, erklärt der Wissenschaftler. Neben den wirtschaftlichen Unterschieden zeigt der Jahresbericht zur Deutschen Einheit auch Unterschiede bei den Einstellungen auf. So bewerten Ostdeutsche die Demokratie und ihre Institutionen insgesamt negativer, als es die Menschen im Westen tun. Auch sei der Rechtsextremismus im Osten verfestigter, beklagt der Ostbeauftragte Wanderwitz. Nach der Wiedervereinigung sei in Sachen politischer Bildung einiges versäumt worden.
1989-90 hatten wir es mit diktatursozialisierten Menschen zu tun. Und man hat die sozusagen autodidaktisch vorgehen lassen, ist mein Eindruck. Da hätte viel mehr passieren müssen.
Für die Zukunft ist Wanderwitz dennoch optimistisch. Deutschland ticke eben auch nach 30 Jahren noch nicht überall gleich. Die Unterschiede seien graduell und nicht grundlegend, meint der CDU-Politiker. Bei der jüngeren Generation würde sich vieles relativieren.
Aus Berlin waren das Informationen von Cecilia Reiple für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Na endlich haben viele Fußballfans gestern gedacht, als rauskam, sie dürfen wieder rein in die Bundesliga-Stadien ab dem Wochenende. Das Ganze ist ein Test für 6 Wochen. Es gibt strikte Hygieneregeln und die Zuschauerzahl ist auf 20% der Stadionkapazität begrenzt. Darüber haben wir gestern berichtet. Heute nun zeigt sich, ganz so einfach wird das alles dann doch nicht. Und es gibt inzwischen auch frustrierte Stimmen aus dem Sport. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion. Also verglichen mit dem Profifußball sind andere Sportarten noch viel mehr, viel mehr auf Ticket Verkäufer angewiesen. Wie kommen denn Handball, Basketball oder Eishockey mit diesen erlaubten 20% zurecht?
Also ich sag mal, für die gilt sowas wie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. 20% Hallenauslastung können keine Dauerlösung sein. Da sind sich die Vertreter der deutschen Handball-, Basketball- und Eishockey-Ligen einig. Denn in diesen Sportarten machen Zuschauereinnahmen viel aus. Da werden zum Beispiel die laufenden Kosten drüber gedeckt, die aber kaum weiter gedrückt werden können. Zig Millionen aus TV-Rechten wie beim Fußball, woraus man schöpfen könnte, gibt's auch nicht. Mhm. Und die finanzielle Lage vieler Vereine ist wegen der Corona-Krise angespannt. Insofern ist es nicht überraschend, dass beispielsweise der Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, Gernot Tripp, gesagt, man hätte sich deutlich mehr Unterstützung gewünscht. Also ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, das auf jeden Fall. Aber die Hoffnung ist jetzt schon, dass Ende Oktober diese 20%-Grenze nach oben geschraubt wird. Dann will die Politik die Lage ja nochmal neu bewerten.
Ja, es ist ja ohnehin so, bei den Hallensportarten, bis es da losgeht, dauert es noch ein bisschen. Die Fußball-Bundesliga startet jetzt am Wochenende. Wenn ich da ein Ticket haben will, wie komme ich daran?
Also das handelt jeder Verein ein bisschen unterschiedlich. Generell sind aber zunächst mal die Dauerkarteninhaber zuerst dran. Beim 1. FC Köln zum Beispiel glaubt man da eine relativ faire Verteilung hinzukriegen, erklärt Geschäftsführer Alexander Werle.
Dauerkartenkunden haben ja auf ihre Rückerstattung verzichtet. Das heißt, die sind zuerst im Stadion. Das sind ungefähr 6.500 Zuschauer im Business-Bereich werden es ungefähr 1700 sein. Ja, und der Rest ist sozusagen die Dauerkartenkunden, die auf Erstattung gegangen sind.
Ja, und so sollen dann 9200 Zuschauer beim Heimspiel der Kölner am Samstag gegen Hoffenheim sein. Noch etwas voller wird es bei Borussia Dortmund im Spiel gegen Mönchengladbach. 10.000 Fans dürfen da ins Stadion. Eigentlich wären sogar 16.000 nach den neuen Regularien erlaubt. Aber für so viele ist das Hygienekonzept des BVB noch nicht ausgelegt.
Ja, mit solchen Zahlen kann der VfL Wolfsburg nicht mithalten. Zum Heimspiel gegen Leverkusen am Sonntag dürfen nur 500 Zuschauer ins Stadion. Statt der 6.000, von denen gestern die Rede war. Wieso das denn?
Ja, weil Niedersachsen seine Corona-Verordnung noch nicht entsprechend angepasst hat, dass diese 20%-Regelung greifen kann. Kommende Woche soll das erst passieren. Jetzt am Saisonauftakt ist neben Wolfsburg auch Zweitligist Hannover 96 betroffen. 500 dürfen nur rein gegen Karlsruhe. Den anderen Nordclubs geht's da fantechnisch etwas besser. Werder Bremen zum Beispiel hat das okay für bis zu 8.500 Zuschauer. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt spielt Samstag gegen Hertha BSC.
Ich freue mich sehr. Wir hatten ja das Erlebnis jetzt in Jena, wo wir auch schon vor Zuschauern spielen durften und freue mich sehr, dass wir jetzt auch ein Heimspiel mit Zuschauern haben. Auch wenn es natürlich nicht 1:1 das ist, was es vorher war und ja, ich natürlich auch sehr hoffe, aber da auch sehr optimistisch bin aufgrund des Hygienekonzeptes, dass alles da auch gesellschaftlich verantwortbar ist, freue ich mich als Trainer und Sportler natürlich enorm, dass wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen.
Kann man verstehen. Ich persönlich bin gespannt, ob sich die Zuschauer, egal in welchem Stadion, auch an die Hygieneregeln halten. Denn man kann es nicht oft genug sagen, es ist erstmal nur eine Fanrückkehr auf Bewährung. Alexander Lorenz war das. Dankeschön. Ja, diese Musik, die kennen Sie. Sonntag, früher Abend. Den Termin hatten sich viele geistig festgetackert am Wochenende, denn dann kam die Lindenstraße im Fernsehen. Die erste Folge lief im Dezember 1985, die letzte vor ungefähr einem halben Jahr. Und dann war Schluss nach 1758 Folgen. Henning Hubert, der Kollege aus Bonn, berichtet, jetzt kann man die Zeit mit Mutter Beimer und Co. wieder aufleben lassen. Die Lindenstraße zieht nämlich ins Haus der Geschichte, denn sie ist natürlich ein Stück bundesrepublikanische Fernsehgeschichte, genau wie Marie-Louise Marion, die Darstellerin der Mutter Beimer.
So, lege ich meine Maske griffbereit hier drunter. So.
Die Maske legt Marie-Louise Marion unter die Obstschale auf der Karo-Tischdecke. Dann packt sie ihr Taschentuch in eine Schublade neben der Herdplatte der Einbauküche der Familie Beimer. Toskana-Stil, Baujahr 2005, Türkis- und Terrakottafarben ist sie. Diese Kulisse aus dem WDR-Studio in Bocklemünd gehört jetzt dem Bonner Haus der Geschichte. Marie-Louise Marion greift zur Bratpfanne und spricht noch immer so über die Lindenstraße, als wäre die Sonntagsserie gar nicht diesen März abgesetzt worden.
Die Spiegeleier sind ein Synonym für Helga Beimer, wenn sie Kummer hat. Dann geht sie an den Eisschrank und holt die Packung Eier raus. Und dann weiß das Publikum schon Bescheid. Oh, jetzt wird es wieder schwierig. Oder sie holt die Bratpfanne aus dem Schrank und schaltet den Herd an. Und dann wird das Ei da reingeschlagen. Und dann fiebert die Nation mit. Hoffentlich löst sie das Problem.
Schauspielerin Marie-Louise Marion wird ein wenig nachdenklich in ihrer alten Wirkungsstätte. Von der ersten bis zur letzten Folge verkörperte sie die Rolle der mehrmals verheirateten Mutter dreier Kinder, war dabei in der Lindenstraße von 1985 bis 2020.
Ich bin stolze Rentnerin, ich kann mir aussuchen, was ich mache, aber ich würde sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn wir nochmal drehen würden.
Rübergerettet in die museale Objektpräsentation »Die Lindenstraße – Erfolg in Serie« ist nicht nur die Einbauküche quasi als Küche der Nation, sondern auch Tisch- und Speisekarte des Akropolis-Restaurants. In guten Jahren schalteten im Schnitt 8 Millionen Zuschauer ein. Das Museum verweist auf die gesellschaftspolitischen Debatten, die in dem Mehrfamilienhaus seit 1985 ausgetragen wurden. Vom Rechtsextremismus über AIDS bis zum Klimawandel. Für Harald Biermann, Kommunikationsdirektor der Stiftung, sind die Episoden, produziert von Hans W. Geisendörfer und dem WDR, ein Seismograph der Bundesrepublik.
Das ist ein Medienphänomen, das dann auch wieder in die Realität sozusagen zurückgekoppelt wurde. Also erinnern Sie sich an den ersten homosexuellen Kuss im deutschen Fernsehen. Das war damals ein Riesenaufreger. Heutzutage kümmert das keinen mehr, aber damals war es ein Riesenaufreger. Und diese Diskussionen dann um diese fiktive Serie haben zurückgewirkt in die gesellschaftlichen Diskussionen der Bundesrepublik Deutschland.
Damit ist die Lindenstraße nicht mehr aus dem Ausstellungskonzept des Bonner Hauses der Geschichte wegzudenken. Bis Ende Januar werden die Lindenstraßenkulissen in Bonn präsentiert. Sie ergänzen andere Zeugnisse der zunehmend medial erinnerten deutschen Zeitgeschichte. Von Günter Schabowskis Zettel aus der Mauerfall-PK bis zum ersten Pult von Hart, aber fair.
Das war, nein, nicht die Lindenstraße, sondern das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.